Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.
Herzlich willkommen beim Bredocast, dem Podcast aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mein Name ist Johanna Seebauer und ich spreche einmal im Monat hier in diesem Podcast mit Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit und über aktuelle Ereignisse aus der Medienwelt. Heute sind wir bei Folge Nummer 43 angelangt, ja. Und das Thema ist Desinformation im Netz. Das ist immer wieder ein wichtiges Thema, insbesondere dann, wenn wir vor politischen Wahlen stehen. Und wir haben uns diesmal die Europawahlen zum Anlass genommen, die im Mai stattfinden, um dieses Thema wieder aufzugreifen und ein bisschen darüber zu reden, welche rechtlichen Schritte man gegen Desinformation im Netz vornehmen kann. Und ob man das überhaupt tun soll, denn Lügen ist ja eigentlich, darüber werden wir jetzt auch noch im Detail sprechen, ist ja eigentlich nicht verboten. Bei mir heute ist Magister Dr. Matthias Kettemann. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist Jurist und Medienrechtsexperte. Bei uns am Institut leitest du seit einigen Monaten, ich glaube seit Dezember, ne? Seit Dezember 2018, das Forschungsprogramm Regelungsstrukturen und Regelbildung in digitalen Kommunikationsräumen. Also du beschäftigst dich sozusagen damit, wie in digitalen Sphären, also im Internet, so etwas wie Gesetze entstehen oder das Recht entsteht. Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja. Ich schaue mir gemeinsam mit meinem Team hier an, wie Regeln entstehen, die festlegen, was wir sagen und tun können im Internet, wer die setzt, ob die sich zusammensetzen aus staatlichen Regeln, also Gesetzen, die du angesprochen hast, oder den Regeln der sozialen Netzwerke, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, ob es eher die technischen Standards sind, die festlegen, was wir tun können, oder ob es soziale Normen sind. Mhm. Die Gesetze der früheren Generation sind sicher ein wichtiger Faktor, aber heute merken wir einfach, dass andere Arten von Regeln immer wichtiger werden. Und die zu verstehen in ihrem Zusammenhang ist eine große Herausforderung.
Ich möchte, bevor wir jetzt uns in das Thema stürzen, noch einen kleinen, so eine Art Disclaimer vorausschicken. Denn heute sitzen sich zwei Landsmänner gegenüber oder eine Landsfrau und ein Landsmann. Wir sind beide aus Österreich. Matthias, du bist aus der wunderschönen Steiermark, aus dem grünen Herz Österreichs. Ich bin aus dem Burgenland. Und das könnte sein, dass wir im Laufe des Gesprächs immer wieder mal so in den österreichischen Dialekt abdriften. Davon soll man sich jetzt aber nicht irritieren lassen. Also wenn wir die Vokale langziehen und Wörter verwenden, die dem Bundesdeutschen ein bisschen fremd sind, dann bitte verzeiht uns.
Das kann ein Teil des Spaßes werden.
Das kann es ist ja tatsächlich so, dass das meistens sehr sympathisch empfunden wird. Also mir wird immer gesagt, das klingt ja so nett, wenn du Österreichisch sprichst. Okay, dann steigen wir jetzt ins Thema ein. Desinformation und Fake News im Netz, das hat uns in den letzten Jahren immer wieder begleitet. Lass uns vielleicht so ein bisschen rekapitulieren, was in den letzten Jahren diesbezüglich so passiert ist. Ich glaube, dass der erste große Auftritt von Fake News auf der Bildfläche war der Wahlkampf von Donald Trump oder der US-Wahlkampf 2016. Da wurde ja ganz massiv in sozialen Netzwerken mit lancierten Falschnachrichten gegen Hillary Clinton und ihr Team gewettert, und man hat eben auch, man vermutet, dass das dann auch einen Einfluss darauf hat, auf das Wahlergebnis. Danach, 2017, gab es die Bundestagswahlen in Deutschland, und da war dann schon die Sorge sehr groß, dass es zu ähnlichen Phänomenen kommt in Deutschland auch und es sozusagen auch das Wahlergebnis in Deutschland maßgeblich beeinflussen könnte. Und da hat dann der Gesetzgeber reagiert darauf sofort in diesem Zeitraum.
Mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
Könntest du da vielleicht noch mal kurz erklären, wie das genau dazu kam und was das NetzDG, wie es ja abgekürzt heißt, was das überhaupt will?
Ja, vielleicht kurz ausholend. Fake News hat es natürlich immer schon gegeben. Mhm. Wenn auch der Begriff problematisch ist, weil er ja unter anderem vom US-Präsidenten inzwischen beliebig verwendet wird, wenn er sagt, die New York Times sind Fake News, dann hat der Begriff an Bedeutung komplett verloren. Wir sprechen heute meistens von Desinformation. Was zu unterscheiden ist von Missinformation. Missinformation sind falsche Informationen, die aber durchaus auch ohne Hintergrund geteilt werden, also ohne die Motivation, falsch zu informieren. Hingegen Desinformationen sind bewusst lancierte, bewusst verbreitete falsche Informationen, die oft das Ziel haben, eine bestimmte politische Reorientierung zu erreichen oder die Bevölkerung aufzurütteln, zu verunsichern. Es stimmt wirklich, dass in dem amerikanischen Wahlkampf damals Falschinformationen auch aufgrund der neuen medialen Möglichkeiten, diese zu verbreiten, eine stärkere Rolle eingenommen haben. Wir wissen auch heute, dass auch Mächte von außerhalb, hier war vor allem wurde Russland als Täterstaat identifiziert, eine wichtige Rolle eingenommen haben. Also russische Hacker haben sich hier einiges zu Schulden kommen lassen, haben also versucht, in amerikanischen demokratischen Prozessen zu intervenieren und wurden dann natürlich von Trump und seinen Konsorten durchaus nutzbar gemacht, also deren Aktivitäten. Diese wahrgenommene Bedrohung hat dann den Justizminister in Deutschland dann motiviert, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorzulegen, wobei man aber gleich sagen muss, dass dieses Gesetz nicht zentral auf Fake News, also auf Desinformation zielt, sondern bestehende Straftatbestände, also auf bestehende Straftatbestände verweist. Mhm. Es gibt keine neuen Straftaten, die durch das Netz DG eingeführt werden. Der Gesetzgeber bestimmt nur, dass Plattformbetreiber, also Betreiber sozialer Netzwerke, müssen ab einer bestimmten Größe in recht engem zeitlichen Rahmen Postings, die bestimmte Straftatbestände erfüllen, löschen. Wenn sie das nicht tun, können sie bestraft werden.
Zum Beispiel, was könnte das sein, wenn jemanden beleidigt oder...
Ja, der klassische Fall ist das Bereich der Holocaustleugnung, mhm. Terrorismusförderung. Natürlich auch andere Straftatbestände, die auf einzelne Menschen zutreffen. Das ist ja auch generell einer der spannenden Aspekte, dass man sehr stark, das Rechtssystem sehr stark unterscheidet, ob eine falsche Aussage sich auf eine Sache oder ein Faktum bezieht oder auf einen Menschen, ne? In der Regel ist es so, dass Behauptungen über Dinge, über Ereignisse in der Regel einfach nicht strafrechtlich gefasst werden können. Also die Verbreitung von Falschnachrichten über allgemeine Ereignisse, nur als Beispiel, man könnte sagen, das Wetter gestern war sonnig, obwohl es geregnet hat, mhm. sind strafrechtlich nicht fassbar, was ja auch einleuchtet. Kleine Ausnahme ist da die Holocaustleugnung, aber da geht es auch primär um den Schutzzweck, Menschen mhm. zu schützen. Anders ist es bei Falschnachrichten über Personen, ne, die Personen betreffen. Da hat man dann, ist man dann sehr schnell im Bereich der Straftatbestände, der Beleidigung, der Verleumdung und über Nachrede, wenn bestimmte andere Voraussetzungen erfüllt sind. Ne. Also zum Beispiel bewusst eine unwahre Tatsache behauptet über jemanden, und diese Tatsache ist geeignet, diese Person in der öffentlichen Wahrnehmung verächtlich zu machen, dann könnte das eine Verleumdung sein. Sehr viele der geteilten Falschnachrichten umfassen aber, zumindest dann, wenn es um die Ebene derer geht, die sie weiterverbreiten, sicher nicht diese Straftatbestände, einfach weil es auch an der Motivation der Menschen fehlt, also der persönlichen der Tatseite. Mhm. Anders ist es bei den Personen, die das auch lancieren, die das also in die Welt gebracht haben. Nur da ist es dann teilweise so, dass die nicht so leicht fassbar sind vom deutschen Strafgerichten, weil sie im Ausland sind.
Und das NetzDG holt also die Plattformbetreiber dann in die Pflicht und sagt, die sind dafür verantwortlich, dass diese...
Genau, nach dem NetzDG, das NetzDG verpflichtet Plattformbetreiber, je nach Schwere oder Offensichtlichkeit eines Verstoßes, innerhalb von eines Tages oder innerhalb von 7 Tagen Inhalte zu löschen. Und so sie das systematisch nicht tun, kann es zu Folgen kommen. Es gibt dann am 15. Mai gibt es eine Anhörung im Sachverständigenausschuss im Rechtsausschuss des Bundestages. Da wird über die Reform des NetzDG debattiert. Das heißt, man ist sich bewusst, dass das Netz-DG nicht perfekt ist. Es hat zu Overblocking geführt, weil Betreiber natürlich tendenziell eher Löschungen durchführen, als zu riskieren, dass sie später eine Strafe bekommen. Im Netz-DG selbst sind aber allerdings auch positive Elemente enthalten, wie etwa die Verpflichtung, eine Person bekannt zu geben, die in Rechtsstreitigkeiten für das Unternehmen spricht. Auch die Transparenzberichte sind ein sehr sinnvolles Element. Das heißt, die Unternehmen sind verpflichtet, nun halbjährlich Transparenzberichte zu veröffentlichen, in denen man nachlesen kann, was für Inhalte gemeldet wurden, nach welchen Straftatbeständen und wie dann darauf reagiert wurde. Da kann man dann ablesen, wie sich der Diskurs online entwickelt, zumindest in diesem Rahmen, und kann dann gesetzgeberisch agieren. Was etwas schade ist, ist, dass wir als Forscherinnen und Forscher nur sehr schwer Zugriff haben auf die Rohdaten. Das heißt, hier wäre es gut, wenn man verstärkt Kooperationen aufbauen könnte mit den Unternehmen, um Zugriff zu bekommen.
Mit Facebook zum Beispiel und
Genau,
ja.
datenschutzsensibel natürlich Zugriff zu bekommen auf diese Meldungen zum Beispiel. Erste Schritte hat Facebook in diese Richtung zum Beispiel schon gesetzt, wenn es um den Bereich der Wahlwerbung geht. Vielleicht sprechen wir dann auch später ein bisschen darüber. Aber sie haben jetzt eine Datenbank etwa, die Forscherinnen und Forscher nutzen können, um zu schauen, wer welche Wahlwerbung schaltet, wer die Zielgruppe ist, für welche die Werbung geschaltet wurde, wie oft sie geschaltet und gesehen wurde, was das Werbevolumen ist. Und das führt zu sehr interessanten Ergebnissen. So kann man etwa sehr schnell ablesen, dass wenn Trump Werbungen schaltet, die Zielgruppen sind Männer zwischen 18 und 40 und Frauen ab 50. Das kann man auf Grundlage dieser Datenbank sehen. Und die Werbungen dort sind, wenn ich mich richtig erinnere, 7 Jahre, wenn sie gespeichert sein und können auch ausgelesen werden. Man hat die Möglichkeit, über ein API die auszulesen. Es ist noch nicht perfekt, die Datenbank, aber sie ist ein wichtiger Schritt in Richtung Transparenz, der von Facebook gesetzt wurde, weil sie gesehen haben, dass ihre Rolle als öffentlicher Raum im Bereich der demokratischen Meinungsbildungsprozesse, gerade vor Wahlen, enorm schwierig ist und enorm bedeutsam zur gleichen Zeit.
Wie ist denn die Rolle Facebooks juristisch definiert in diesem ganzen Prozess? Also wie wird was für ein Akteur ist Facebook in
Also Facebook als soziales Netzwerk ist zuerst einmal ein Kommunikationsraum, ein Intermediär. Und je nachdem, nach welchem Regime man es anschaut, hat es bestimmte Rechte und Pflichten, ne? Es ist kein klassischer Publisher nach dem Medienrecht, ne? Das heißt, eine der Überlegungen, die man unter anderem auch anstellt, um eine verstärkte Haftung der sozialen Netzwerke sicherzustellen, ist, ob man eine Art presserechtliche Verbreiterhaftung da neu konzipieren möchte, ne? Oder aber auch,
Was wäre das dann?
naja, also die medialen Dienstleister haften dann, wenn sie sich eine Äußerung quasi zu eigen machen, ne? Und dieses zu eigen machen ist davon ist dann auszugehen, wenn nach Sachlage sich diese Plattform diese Äußerung ja, sich zu eigen macht und so derart nach außen trägt, als hätte sie selbst getan. Ne? Das ist für Facebook aber
Ja.
natürlich nicht relevant. Ne? Eher ist zurzeit so, dass die Diensteanbieter nach dem Telemediengesetz relevant sind. Das sind Plattformen wie Facebook, aber auch größere private Blogbetreiber. Sie sind aber privilegiert, ne? Das heißt, sie haben zum Beispiel keine generelle Pflicht, sämtliche Inhalte, vor allem auch die Nachrichten, die Nutzer darüber verbreiten, auf Rechtswidrigkeit und Strafbarkeit zu kontrollieren. Ne? Es gibt aber auch ganz andere Regime, ne? Wie zum Beispiel jetzt nach der Terrorismusverordnung der Europäischen Union, in der gekämpft wird gegen terroristische Inhalte, aber auch nach der neuen Urheberrechtsreform. Da geht der Trend eher in die Richtung zu sagen, dass man den Unternehmen stärkere Pflichten aufbürdet, ne? Die darauf hinauslaufen, ohne dass sie das jetzt konkret vorschreiben würden, aber darauf hinauslaufen, dass sie eine Art Upload-Filterpflicht haben. Das heißt, sie müssten dafür Sorge tragen, dass bestimmte Inhalte nicht einmal auf den Plattformen erscheinen.
Klar, ja. Ich weiß so, dass damals beim NetzDG gab es ja auch die Kritik, dass man dadurch, dass man den Plattformen so viel Verantwortung in diesem Prozess gibt und sie in die Pflicht nimmt, strafrechtlich also, oder illegale Inhalte zu löschen, dass man dadurch sie mit einer Macht betraut, die eigentlich nur dem Staat zukommen sollte. Also dass sie dann eigentlich mehr Autorität haben, als sie sonst als privates Unternehmen haben sollten.
Ja, es ist natürlich schwierig, wenn der Staat sich seiner Aufgaben dadurch entledigt, dass er private Akteure zentral heranzieht, diese durchzuführen. Also die Sicherung eines öffentlichen Diskursraumes, ohne dass dort Todesdrohungen ausgesprochen werden oder der Holocaust geleugnet wird, ist sicher auch eine staatliche Aufgabe. Aber es geht hier auch mehr um die problematische Tendenz, ne, dass der Staat in vielen Bereichen diese regulierende Rolle auf private Akteure überträgt, einfach weil es sehr bequem ist, ne, weil die direkteren Zugriff haben. Das war aber nicht erst mit dem NetzDG, das sah man zum Beispiel auch schon auf europäischer Seite mit dem Recht auf Vergessen, wo der Europäische Gerichtshof ohne gröbere dogmatische Überlegungen einfach gemeint hat, dass es die Suchmaschinenbetreiber sind, die bestimmte Suchergebnisse, die listen müssen, wenn diese nicht mehr relevant sind oder irrelevant geworden sind. Auch hier sind
es. Da gab es ja dieses bekannte Beispiel mit einem Spanier, der irgendwie.
Genau, der hat geklagt. Ja.
Das war Kannst du das mal kurz umreißen?
Ja, das war zwar keine Desinformation, es ging darum, dass ein Spanier im Internet noch Informationen über sich gefunden hat, über einen Konkurs, der schon Jahre zurückgelegen ist, eine Zwangsvollstreckung. Und er wollte, dass diese Informationen nicht mehr verfügbar sind. Also er konnte sie finden, weil damals diese Informationen, die Ankündigung der Zwangsvollstreckung, die wurde veröffentlicht in einer Zeitung und die Zeitung wiederum hat ihr Archiv online gestellt und dieses Archiv ließ sich über Google finden. Und er hat jetzt gemeint, es muss auch datenschutzrechtlich möglich sein, dass diese Information irgendwie aus dem Netz verschwindet. Diese Frage ist dann bis zum Europäischen Gerichtshof gekommen und der hat gemeint, man muss abwägen, ne, zwischen dem Informationsinteresse, dem Recht auf Information einerseits und der Privatsphäre und der Datenschutz, dem Datenschutz der Einzelnen auf der anderen Seite. Und je nachdem, um welche Person es geht, je nachdem, ob die Information hochrelevant ist, ob er schon weit zurückliegt, ob vielleicht inzwischen es irrelevant geworden ist, könnte es durchaus sein, dass die Abwägung, die aber, und das ist jetzt der spannende Punkt, die aber das Unternehmen vorzunehmen hat, zugunsten des Individuums ausgeht, das den Antrag auf Entfernung auf die Listung stellt. Ne? Also das ist dieses Recht auf Vergessenwerden, wie es oft genannt wird. Da geht es aber bewusst nicht um Desinformationen, sondern um korrekte, wahre Informationen. Die sind komplett anders geschützt. Desinformationen sind deswegen ein sinnvolles und auch ein leichtes regulatives Ziel, weil eigentlich kaum ein Interesse daran hat, kaum eine Gruppe Interesse daran hat, dass diese online bleiben, bis auf jene negativen Akteure, die sie bewusst lancieren. Und einige Zeit muss man auch sagen, die Unternehmen, weil oft gerade kontroverse Themen, die mit Desinformationen in Verbindung stehen, starkes Engagement gebracht haben. Und bei großen Netzwerken ist es so, dass starkes Engagement heißt hohe Nutzerzahlen und hohe Nutzerzahlen fördern dann die Werbeeinnahmen. Das ist aber eines der Erkenntnisse, die zumindest Facebook Ende 2018 gefasst hat, nämlich, dass sie sich als verantwortungsvollerer Akteur begreifen wollen, der langfristig und nachhaltig denkt. Und deswegen hat Mark Zuckerberg zum Beispiel veröffentlicht einen Plan im November letzten Jahres, dass sie bewusst versuchen werden, durch algorithmische Steuerung jene Inhalte, die zwar hohes Engagement aufweisen, die also ihnen eigentlich viel Geld bringen würden, die aber gleichzeitig nicht nachhaltig sind, die also etwa Desinformationen beinhalten oder die besonders emotiv sind, dass die durch Algorithmen bewusst nicht mehr so stark gestreut werden. Ne? Das ist auch Facebook etwa verwendet jetzt einen dreifachen Ansatz im Bereich der Bekämpfung von Desinformationen im Kontext von Wahlen. Ne? Klar, illegale Inhalte löschen sie, Inhalte, die zwar nicht klar illegal sind, die aber aus einem anderen Grund nicht erwünscht sind, also nicht sozial zuträglich, wie etwa Desinformationen, die noch nicht das Level einer Strafbarkeit erreichen. Die werden zwar online gehalten, die werden aber auch gleichzeitig weniger stark gespielt. Also da wird bewusst versucht, diese weniger stark über die Algorithmen in die Timelines zu bringen. Und die werden auch überprüft. Facebook hat Kooperationen aufgebaut mit Fact-Checker-Organisationen in vielen europäischen Staaten, die helfen, Desinformationen zu identifizieren und die dann, so sich ein Posting als Desinformation herausstellt, das wird dann technisch so umgesetzt, dass es weniger stark gespielt wird. Und der dritte Angelpunkt ist der Versuch der Gegenrede, also dass sie versuchen, wertigere Inhalte stärker zu pushen.
Okay, ich fasse mal kurz zusammen, was du jetzt über das Netz.dg gesagt hast. Wir wollten ja so ein bisschen irgendwie rekapitulieren, wie Fake News und Desinformation in den letzten Jahren uns begleitet hat und was Gesetzgeber dagegen getan haben. Also in Deutschland gibt es das Netz.dg, das keinen neuen Tatbestand schafft, sondern dafür sorgt, dass Plattformbetreiber illegale Inhalte von ihrer Plattform nehmen. Und sie, wenn sie das nicht tun, dafür bestraft.
Genau.
Es gibt ein ähnliches Gesetz in Frankreich, richtig?
Ja, genau. Das ist etwas kleiner, etwas detaillierter und fokussierter vor allem auf Wahlengerichte. Mhm. Also es geht darum, Desinformation.
Wann wurde das erlassen?
Das war 2017.
2017 auch, glaube ich.
2017, 2018, ja. Und in dem Gesetz geht es wirklich um den Schutz der Heiligkeit der Wahl, ne? Und der Schutz der Prozesse, der demokratischen Meinungsbildungsprozesse im Kontext von Wahlen. Das ist nicht ganz vergleichbar mit dem Netz.dg, weil es ja eben doch viel fokussierter auf Wahlen ausgerichtet ist. Aber auch hier werden ganz stark die Unternehmen in die Pflicht genommen. Mhm. Was dann auch zur Folge hat, etwa das der Versuch der, ich glaube, das war die französische Regierung, innerhalb dieser EU-Wahlperiode Werbung zu schalten für die EU-Wahlen, also die Bürger aufzurufen, zur EU-Wahl zu gehen, wurde von manchen der Netzwerke abgelehnt, weil die noch nicht über eine entsprechende erforderte Datenbank verfügt haben, um sichtbar zu machen, sämtliche Werbeanschaltungen, die politischen Charakter haben. Das hat also auch konkrete Folgen gezeitigt. Es gab auch schon Verurteilungen nach diesem Gesetz. Das ist aber mehr ein symbolisches Gesetz, denke ich. Das durchaus ein wichtiges Zeichen gesetzt hat, aber ich bin grundsätzlich als Menschenrechtler kein besonders großer Fan der Kriminalisierung von bestimmten Inhalten jenseits von wirklich den großen, schlimmen, völkerrechtlich verbotenen Inhalten wie etwa Terrorismusförderung oder Genozidaufruf.
Die Plattformen, über die wir jetzt immer gesprochen haben, das sind, also die das Netz.dg zum Beispiel in die Pflicht nimmt, sind soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und so weiter? Oder
genau, das sind Massenkommunikationsnetzwerke ab einer bestimmten Größe. Hingegen Netzwerke wie zum Beispiel WhatsApp, also Kommunikationsmedien, die 1:1 Kommunikation ermöglichen und dann auch end-to-end verschlüsselt sind, die sind in der Regel nicht erfasst.
WhatsApp als soziales Netzwerk war ja bei der Wahl in Brasilien in Bezug auf Desinformation und Fake News auch ein großer Player. Dort hat man über WhatsApp-Gruppen haben bestimmte Akteure ganz gezielt Falschnachrichten verbreitet. Und das ist insofern interessant, weil dieses Netz.dg eben genau solche end-to-end verschlüsselten Kommunikationswege nicht erfasst. Und aber WhatsApp und ich weiß nicht, ob der Facebook Messenger da auch dazu zählt, der ist, glaube ich, nicht end-to-end verschlüsselt, aber man kann also juristisch momentan noch nicht dagegen vorgehen, dass sich da irgendwie falsche Informationen verbreiten über WhatsApp. Stimmt das?
Ja, also ganz grundsätzlich sind, wie wir vorher angesprochen haben, falsche Informationen nur schwer rechtlich zu fassen, jenseits bestimmter klar umrissener Kategorien wie etwa Beleidigung oder wie etwa Holocaustleugnung. Die klassischen Falschinformationen Hillary paktiert mit dem Teufel oder bestimmte Politiker fördern die Migration zu stark. Also solche Halbwahrheiten sind viel, viel schwieriger rechtlich zu fassen. Ne? Aber auf Brasilien gehe ich gleich gerne ein, aber weil wir da, wir haben das auch ein bisschen näher in Spanien zum Beispiel, war es so, dass jetzt WhatsApp, genauso wie damals in Brasilien, benutzt wurde, um Falschnachrichten zu verbreiten. In dem Fall ging es um eine Falschnachricht, dass Migranten eine Gefahr darstellen würden für die europäischen Frauen und zu Sexualverbrechen führen würden. Und diese eine Falschnachricht wurde über gekoppelte WhatsApp-Gruppen ganz stark verbreitet. Und das ist ein neues Phänomen, ne, das in Brasilien damals einen Anfang genommen hat. Ne, dass also böse Akteure versuchen, den geschützten Raum der Individualkommunikation durch Kopplung von WhatsApp-Gruppen zu nutzen für ihre Zwecke. Also ich glaube, bis zu 100 Menschen können in eine Gruppe kommen und dann werden diese Gruppen gekoppelt und massenhaft beteilt mit Falschinformationen. In einem ersten Schritt wurde dem technisch entgegengewirkt. Ist es jetzt etwa in WhatsApp sofort erkenntlich, ob man eine Nachricht direkt gesendet bekommt oder ob sie weiterleitet? Außerdem haben die Technikerinnen und Techniker von WhatsApp das so geändert, das System, dass jegliche Nachricht weltweit nur mehr 5-mal geteilt werden kann. Dann kann man sie nicht mehr teilen. Das heißt, sie versuchen also on the ground gegen die Verwendung von WhatsApp als Medium der Verbreitung von Falschnachrichten.
Das ist jetzt von WhatsApp selbst ausgegangen.
Genau, ja, also das ist, ja, selbst. Also es ist immer ein bewegliches System des sozialen Drucks, des politischen Drucks. Und natürlich auch, die Unternehmen sehen ja auch selbst, wie ihre Produkte genutzt werden können. Und wenn sie sehen, dass ihre Produkte auf eine Weise genutzt werden, die offensichtlich sozial abträglich ist und die, und das ist eine wichtige zweite Dimension, und die gesellschaftlich auch geächtet wird. Ne? Die Gesellschaft wandelt sich auch erst. Ne? Dass große Netzwerke jetzt erst so stark für ihre Rolle in Wahlkämpfen hinterfragen, ist ja auch aufgrund der Bewusstseinsänderung in unserer Gesellschaft so. Ne? Das war ja zu Zeiten der Trump-Wahlen überhaupt nicht so, dass wir eine große Debatte über Desinformation geführt haben. Das ist einfach normal, dass sich Gesellschaften wandeln, dass bestimmte Themen hochkochen. Und jetzt sind wir eben an einer Position, wo etwa Facebook ganz bewusst zum Beispiel ein Election Center in Dublin eingerichtet hat für die Europawahlen und Dutzende Teams setzt an diese Fragen, ne, wie sie verhindern können, dass Falschnachrichten über Facebook verbreitet werden. Und teilweise auch durch Algorithmen versuchen, Falschnachrichten präemptiv zu identifizieren. Das heißt, das Unternehmen, wie auch andere, sieht seine Rolle als wichtiger Akteur in der Kommunikationswelt von heute auch viel differenzierter als vorher. Das kann man ja auch ablesen an den ganzen neuen Positionen, die geschaffen werden für die größten Privatsphäre-Kritikerinnen und Kritiker zum Beispiel, ne, die Facebook an Bord geholt hat. Ne, das Unternehmen holt Top-Politikerinnen und Politiker aus England, aus Amerika in eine Führungsebene, einfach um zu zeigen, dass sie sich der eigenen Rolle bewusst sind, als Kuratoren und Kuratorinnen eines neuen öffentlichen Raumes, ohne dass sie schon redaktionelle Verantwortung übernehmen wollen.
Ich würde jetzt vielleicht ganz gerne so ein bisschen allgemeiner mit dir darüber reden, über das Lügen und die rechtliche Definition einer Lüge vielleicht oder wann eine Lüge überhaupt verboten ist und wann nicht. Weil ich finde das schwer zu verstehen als jemand, der sich nicht so gut mit rechtlichen Dingen auskennt, ab wann man eine Falschmeldung oder eine Lüge oder eine so Halbwahrheit, hast du es vorher genannt, ab wann man das als etwas betrachtet, wogegen man vielleicht vorgehen muss. Weil es ist ja eigentlich so, also man darf ja lügen, der Mensch darf lügen. Wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Mikrofone ausschalten würden, wir könnten ja herumlügen.
Wir können auch eigentlich lügen bei offenen Mikrofonen, ne?
Aber wir hätten dann vielleicht...
Die Hauptstadt von Österreich ist Graz.
Und wenn wir das jetzt online stellen, dann haben wir vielleicht soziale Konsequenzen zu tragen, genau. Wenn uns der Bürgermeister von Wien dann anruft und sagt, hey, was redet ihr davon?
Genau, und wäre dieser Podcast das Leitmedium des Landes, dann, was er verdient zu sein, dann hätte das natürlich eine andere Rolle, eine andere Bedeutung. Ne? Das, man muss immer sich anschauen, denn die soziale Einwirkung einer Unwahrheit, die soziale Auswirkung einer Unwahrheit, ist ganz was anderes, wenn eine ZDF-Journalistin im Hauptabendprogramm etwas sagt, als wenn das eine Forumsbetreiberin auf einem Podcast um Mitternacht sagt, den vielleicht 10 Leute hören. Es kommt also immer auf die soziale Einbettung einer Unwahrheit an. Ne? Und wie ich eingangs gesagt habe, man muss ganz klar unterscheiden zwischen Behauptungen über Menschen und Falschnachrichten. In der Regel ist allgemeine Falschnachrichten, die sich etwa auf Sachen, auf Ereignisse beziehen, die nicht konkret Personen im Blick haben, sind in der Regel strafrechtlich überhaupt nicht fassbar. Ein kleiner klassischer Fall, der eine Ausnahme darstellt, ist neben der Holocaust-Leugnung, wo aber wiederum die Menschen, die Opfer da im Schutz sind Fälle, die konkrete Gefährdungslagen hervorrufen. Etwa Klassiker ist da die Person, die Feuer ruft in einem vollen Kino. Das ist dann zwar weniger eine Lüge als mehr der Versuch an einer Aufruhr, ne? Aber das ist ein klassischer Fall, der auch schon über letzte Jahrhunderte debattiert wurde als Grenze der Meinungsäußerungsfreiheit. Das heißt, dann, wenn man durch seine Meinungsäußerung konkret Bedrohungsszenarien schafft, ist die Meinungsäußerungsfreiheit am Ende. Ne? Die Rechte des Einzelnen hören dort auf, wo die Rechte des anderen beginnen.
Aber ist dann zum Beispiel eine lancierte Falschnachricht in einem sozialen Medium, die potenziell das Ergebnis einer bevorstehenden Wahl beeinflusst, ist das dann eine Gefährdung oder ist also?
Ja, also wenn man das an einem Feuerbeispiel runterdekliniert, dann wird man zum Schluss kommen, dass das zu abstrakt ist, ja, um als Gefährdung sich auswirken zu können. Es gibt da spannende Fälle, schon in Ruanda zum Beispiel. Da gab es ja diesen schrecklichen Genozid, der aufgearbeitet wurde unter anderem durch ein UNO-Tribunal. Und in diesem UNO-Tribunal gab es einen Fall, der Fall Radio Milcolin. Da hat ein Radiomoderator eine der beiden Volksgruppen online, also im Radio, beschimpft, herabwürdigende Sprache verwendet und zum Völkermord aufgerufen, also zur Weiterführung des Völkermordes an dieser Volksgruppe aufgerufen. Und er wurde dann von diesem UNO-Tribunal verurteilt, wegen Beihilfe zum Völkermord. Das heißt, hier haben wir ein Beispiel, wo eine Art Desinformation, die in dem Fall eine Genozid-Aufforderung darstellt, sowohl strafbar ist, als auch strafrechtlich verfolgt wurde. Und das sind dann auch das ist auch ein Fall, der etwa bei den Internetrechtlerinnen und Rechtlern oft diskutiert wird, weil als einer der wenigen Beispielfälle, wann man legitim zum Beispiel Internetabschaltungen oder kurzfristige Internetunterbrechungen ermöglichen würde. Nämlich dann, wenn man derartige Genozidaufrufe in bestimmten Kontexten verhindern möchte. Ne? Das wäre so einer der wenigen Fälle, wo die soziale Folge so schlimm wäre, dass es sogar erlauben würde, generell zu unterbinden die Äußerung dieser Aussage. Aber zurückkommend zur Lüge, wir können lügen, was wir wollen. Ne? Wenn uns die sozialen Konsequenzen egal sind, dann kann man ja lügen. Ne? Lügen wird ja oft auch sozial positiv gewertet. Ne? Wenn man jemand, der bestimmte Lügen über sich erzählt, wird oft als besonders cool wahrgenommen. Ne? Wenn man sich Instagram anschaut, das sind doch alles nur bildgewordene Lügen. Ne? Wir verbringen ja nicht unser ganzes Leben am Strand.
Ja, aber weil da die sozialen Konsequenzen ausfallen. Ne? Aber wenn jetzt jemand in seinem Freundeskreis die ganze Zeit erzählt, ich bin 24 Stunden am Tag, liege ich am Strand und trinke meine Smoothies, dann sagen die, das stimmt nicht. Genau. Ich weiß ja, du warst gestern irgendwie dort und dort. Ja.
Damit sprichst du ein wichtiges Problem an. Die soziale Kontrolle beim Lügen fällt mit dem Internet weg. Weil
alles anonym.
Ja, genau, weil die Cues, die man sonst hat im Gespräch, ne, die fallen weg und der ganze soziale Hintergrund der Person, die lügt, kann nicht bewertet werden. Ne? Wenn ich weiß, dass dieser Freund ständig schwindelt, dann wird man den nicht so sehr ernst nehmen. Ne? Wenn man weiß, dass er gestern zu Hause war und er behauptet, er wäre in Hawaii gewesen, dann weiß man das. Ne? Im Internet ist das nicht so einfach. Da muss man einfach andere Indizien nehmen, die es inzwischen online wirklich, wirklich zu Genüge gibt. Es gibt sehr professionelle Seiten, die einem helfen, Falschnachrichten aufzudecken. Angefangen von Reverse Searches für Bilder, wo man etwa Bilder online stellen kann und dann suchen kann, wo das Bild zum ersten Mal aufgetaucht ist. Was auch gut ist bei Dating-Apps, wenn man sicher sein möchte, dass wirklich das Bild die Person zeigt, die es vorgibt zu zeigen und nicht irgendwie ein Model oder einen Schauspieler. Bis hin zu ganz konkreten Ressourcen, die einem etwa die Überprüfung von Nachrichten ermöglichen. Ne? Sagen wir, wir sehen ein Bild einer Demonstration mit einem schönen Haus im Hintergrund und es wird uns gesagt, diese Menge von Menschen demonstriert gegen die Migration in Aachen heute. Ne? Dann gibt es Seiten, die es einem ermöglichen, mit wenigen Klicks herauszufinden, wie war das Wetter in Aachen an diesem Tag? Wie war der Sonneneinfall an diesem Ort? Das ermöglicht zum Beispiel bestimmte Gebäude zu identifizieren. Und da kann man zum Beispiel sehr schnell herausfinden, erstens war das Aachen, zweitens war das dieser Ort, drittens war das überhaupt eine Demonstration. Das ist in der heutigen Zeit, wenn man sich ein bisschen anstrengt, kann man Lügengeschichten sehr, sehr einfach entzaubern. Das Problem ist halt, dass sehr viele Menschen von der Medienkompetenz her noch nicht so weit sind, sondern einfach ein gewisses Grundvertrauen gegenüber allem haben, was sie lesen. Ne? Und darüber hinaus einen Bias, einen sogenannten Confirmation Bias haben. Das heißt, die Menschen sind eher bereit, Sachen anzuerkennen, die eh ungefähr in ihr Weltbild reinpassen. Und es gibt fast eine physische Reaktion gegen Informationen, die korrigierend wirken. Ne? Wie zum Beispiel, Marktwirtschaft funktioniert oder ein bisschen Migration ist gut für einen Staat. Oder Menschenrechte gelten auch für Terroristen. Das sind so diese klassischen Themen, die ein bisschen gegen den Strich der bequemen Öffentlichkeit gehen. Und Menschen sind eher bereit, Nachrichten anzuerkennen, die ihre bestehenden Vorurteile bestätigen. Und damit spielen ja die Autorinnen und Autoren von Falschnachrichten.
Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass eines der Probleme ist, dass im Internet die Nachricht so stark entkoppelt ist vom Sender, dass die Nachvollziehbarkeit einfach für viele Internetnutzerinnen und Nutzer nicht gegeben ist und dadurch die Verbreitung von Falschnachrichten einfach so überhand genommen
hat. Genau, also ein Element der Korrektur fällt halt weg, ja. Wenn man das Gegenüber nicht sieht, das Gegenüber in der Regel nicht kennt. Aber das ist nichts Spezielles, was sich aufs Lügen bezieht. Das sind auch Probleme, die etwa die man beim Vertragsschluss hat. Ne? Früher war es so, dass man sich die Hand geschüttelt hat und dann kam der Vertrag zustande. Man wusste, man kannte die Person, man hat sie zumindest gesehen. Jetzt gibt es schon seit Jahrzehnten schon aber Fernabsatzverträge, also Verträge, ohne dass man vor Ort ist, ohne dass man sich die Hand schüttelt. Und da wird eben das Vertrauen anders nachgebildet, ne? Indem etwa bei Fernabsatzverträgen hat man längere Rücktrittsfrist. Ne? Oder heutiges Beispiel, Amazon erlaubt dir, alles zurückzuschicken. Ne? Und so etwas Ähnliches für den Bereich der Information brauchen wir noch. Ne? Also eine Art eine Nachbildung des Vertrauensschutzes, ja. für Informationen. Ne?
Wie könnte sowas aussehen?
Ja, es gibt Schritte in diese Richtung. Ne? Also es gibt zum Beispiel Qualitätsmedien, haben sie zusammengeschlossen zu Faktencheck-Organisationen, die dann bestimmten Nachrichten eine Art Gütesiegel verleihen. Ne? Dann gibt es auch ganze redaktionelle Zusammenschlüsse, die gemeinsame Recherchen durchführen, wo man einfach weiß, dass von diesen Redaktionen kommen keine offensichtlichen Lügen. Ne? Darüber hinaus, was noch angedacht wird, ist das Strafrecht zu forcieren. Das ist aber ein bisschen problematisch, weil schon jetzt ist vom Strafrecht das meiste an Desinformationen nicht fassbar. Eine verstärkte Rechtsschutzstelle wird angedacht. Angedacht wird auch, ob man verstärkt Nutzerinnen und verstärkt die Betreiber von Netzwerken an eine Art Ehrenkodex binden sollte, wie etwa die Presseverlage, was problematisch sein kann, weil sie eben nicht Presseverlage sein wollen. Ne? Und das ist durchaus, durchaus problematisch, diese Annäherung an eine Presseverlage aus verschiedenen Gründen.
Wir haben am Ende des Monats Wahlen, EU-Wahlen. Wie siehst du die Gefahr von Fake News in dieser Hinsicht im Wahlkampf? Glaubst du, das ist ein großes Thema?
Also das Beispiel Spanien hat gezeigt, dass die Technik zur Verfügung steht. Ich glaube, bei dieser Wahl werden wir nicht stark von dem Phänomen Fake News betroffen sein, einfach weil diesmal alle Akteure sehr sensibilisiert sind dafür. Große Netzwerke haben, ich habe es angesprochen, haben entsprechende Kompetenzen aufgebaut, haben Kontaktstellen errichtet, die auch ganz kurzfristig reagieren können, haben die Algorithmen hochgefahren, haben Kooperationen eingegangen mit Fact-Checkings-Organisationen und sind sich dieser Problematik viel mehr bewusst als noch vor 2, 3 Jahren, also noch vor der US-Wahl zum Beispiel. Mhm. Das heißt, Desinformation und Fake News ist inzwischen schon ein so zentrales Thema, dass alle Menschen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich viel stärker dessen bewusst sind. Es ist immer noch einiges zu tun, aber Fake News sind in unserer Gesellschaft als Begriff angekommen.
Ja.
Dass die Bewertung einzelner Meldungen als Fake News oder nicht immer noch schwierig ist, weil sie auch motiviert ist vom jeweiligen Hintergrund, ist klar, aber ich sehe die Europawahl an sich nicht in Gefahr. Eine der autoritativeren Stellen, die sich mit Fake News innerhalb von Europa befassen, ist eine Gruppe innerhalb des Europäischen External Action Service, also des Außendienstes der Europäischen Union. Die nennt sich EU versus Disinfo. Mhm. Die haben eine sehr schöne Homepage und dort zeichnen sie vor allem von Russland kommende Falschnachrichten nach. Und derer gibt es schon sehr viele. Ne? Jetzt zum Beispiel nach der Katastrophe in Paris, als Notre Dame gebrannt hat, kamen es ganz schnell Nachrichten. Ja, das waren Muslime, die das angezündet haben. Und diese Nachrichten werden dann gestreut über verschiedene Kanäle, um einfach die bestehenden Konflikte in der europäischen Gesellschaft zu verstärken und aufzuwärmen, einfach mit dem Hintergrund, dass man dadurch Europa schwächt und ein schwaches Europa ist in den Augen mancher internationaler Akteure ein besseres Europa, weil es dann nicht geschlossen auftritt. Und diese Stelle identifiziert diese Falschnachrichten und begegnet ihnen durchaus offensiv. Es gibt grundsätzliche Frage, ob so diese Art des Angriffs, des Gegenangriffs die nützlichste ist, aber zurzeit gibt es wenig Alternativen dazu. Ne? Also diese Stelle haben wir. Wir haben Kooperationen mit Fact-Checking-Organisationen und zurzeit sind keine großen Eingriffe in die laufende Debatte festzustellen.
Mhm. Und wie meinst du, wird sich das jetzt in den nächsten 5, 10 Jahren entwickeln?
Also ich glaube, dass...
Weil wir vorher über diese Verbreitung von Desinformation bei WhatsApp oder diese End-to-End-verschlüsselten Dienste gesprochen haben, meinst du, dass da sich was tun wird, dass irgendwann da der Gesetzgeber auch ein Gesetz erlässt, dass die in diese interpersonale Kommunikation eingreift? Oder kann er das überhaupt? Darf man das?
Ich sehe es durchaus als ein Gefahrenfeld, weil absehbar ist, dass böswillige Akteure diese Arten der Kommunikation nutzen werden, weil sie zunehmend aus den großen sozialen Netzwerken herausgedrängt werden, weil diese eben sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst werden. Das haben wir jetzt in Brasilien stark gesehen, das haben wir jetzt in Spanien schon gesehen. Und natürlich wird der Gesetzgeber da langfristig reagieren, einfach deswegen, weil der Druck steigen wird auf den Gesetzgeber. Technisch wird, wie ich habe es vorher angesprochen, wird versucht, etwa seitens WhatsApp die starke Verbreitung durch Reduzierung der Gruppengröße, durch Reduzierung der Weiterleitungsmöglichkeit, durch klare Identifizierung von weitergeleiteten Informationen, Nachrichten zu entgegnen. Aber der Druck auf die Staaten wird steigen, hier etwas zu tun. Ich würde aber hier in jedem Fall raten zu warten und sehr, sehr vorsichtig vorzugehen, weil Individualkommunikation ähnlich zu regulieren wie Massenkommunikation ist hochproblematisch und es wäre komplett systemwidrig und grundrechtlich nicht tragbar, hier starke Eingriffe vorzusehen. Es gibt einzelne Ausnahmen von dem großen intensiven Schutz, den Individualkommunikation genießt, etwa im Rahmen der Kompetenzen des Bundesnachrichtendienstes, aber die im G10-Gesetz vorgesehenen Ausnahmen sind wirklich Ausnahmen und es wäre hochproblematisch, wenn hier nachgebildet würde, eine Art Netz-DG für den privaten Raum. Brasilien legt dieser Tage im Senat vor ein Gesetz, in dem versucht wird, über private Kanäle ähnliche Eingriffsmöglichkeiten zu kriegen wie in Massenkommunikationsmedien. Und ich denke, das wird man mit sehr viel Fingerspitzengefühl anschauen müssen und sich zu überlegen, wie sich das dann auswirkt.
Das heißt, da würde dann die End-to-End-Verschlüsselung aufgehoben werden in gewisser Hinsicht? Oder?
Es würde die Unternehmen stärker in die Verpflichtung nehmen, technisch dafür zu sorgen, dass keine Falschnachrichten verbreitet werden. Die End-to-End-Verschlüsselung generell aufzuheben, würde das ganze Schutzkonzept ja ad absurdum führen. Mhm. Das heißt, hier sind sie noch am Feilen, soweit ich weiß. Hier wird auch wichtig sein, dass man eine Gesetzesfolgenabschätzung vornimmt, was generell eine sehr gute Sache wäre, dass man sich gerade im Technikbereich, bevor man an die Reform tritt, bevor man ein regulatives Feld aufmacht, zuerst eine klare Gesetzesfolgenabschätzung durchführt, die sensibel ist für die Belange der gesellschaftlichen Gruppen und vor allem für die Bedeutung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes.
Mhm. Aber das würde dann wahrscheinlich nur Falschnachrichten in WhatsApp-Gruppen betreffen oder nicht diesen Einzelchats, weil wenn ich jetzt einem Freund eine Falschnachricht schicke, weil der sie lesen will, dann kann mir das ja niemand verbieten, oder nicht?
Ja, also vom Ansatz her nicht, deswegen, weil die Individualkommunikation noch einmal ein anderes regulatorisches Feld ist. Prinzipiell ist es so, dass es auf den Inhalt ankommt. Ne? Nicht jede Art von Information ist geschützt, nur wenn man sie eins zu eins verbreitet. Ne? Man denkt an bestimmte Inhalte, in denen etwa Kinder sexuell ausgebeutet werden. Auch die sind klassisch nicht geschützt, nur weil du sie individuell verbreiten würdest. Oder Terrorismusförderung. Niemand würde argumentieren, nur wenn Person A mit Person B einen Plan, eine Bombe zu bauen, ausheckt und austauscht, ist das geschützte Kommunikation. Ne? Das Problem ist, wie die Gesellschaft die Bedeutung des Schutzbereiches mit der Bedeutung des Kampfs gegen Terrorismus, mit der Bedeutung des Kampfs gegen sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen verbindet. Ne? Aber da haben wir zum Glück ein über Jahrzehnte entwickeltes Abwägungsinstrumentarium mit dem Grundgesetz in der Auslegung des Bundesverfassungsgerichts. Also wir müssen hier nicht das Rad neu erfinden für das Internet, was generell eine gute Nachricht ist. Ne? Für das Internet müssen wir nicht alles neu machen, nicht ein neues Recht für das Netz, keine neuen Grund- und Menschenrechte.
Wunderbar. Ja, Matthias, ich glaube, wir haben jetzt in den letzten, 40 Minuten ein ziemlich gutes Bild davon bekommen, wie kompliziert diese ganze Thematik ist und wie viele Akteure da mit reinspielen und wie verzahnt das alles ist. Wie würdest du jetzt abschließend noch sagen, müsste man vor Desinformation im Netz, müssen wir uns da in den nächsten Jahren irgendwie Sorgen machen, dass das überhand nimmt oder vertraust du auf unsere Systeme, unsere Rechtssysteme, die wir entwickelt haben?
Also als Jurist vertraue ich ständig das Recht. Nein, wir sind zurzeit in der Lage, als Gesellschaft zunehmend Desinformationen zu erkennen. Fake News sind in aller Munde. Wir müssen denen mit offenem Visier begegnen. Fake News haben in der US-Wahl damals nur so gut funktioniert, weil sie niemand als solche wahrgenommen hat, weil man nicht gemerkt hat, dass man manipuliert wird. Heute merkt man das zum Glück schon langsam und es wird immer besser werden. Die junge Generation, die wächst heran mit mehr Medienkompetenz, für die wir auch sorgen müssen. Also auch das Bildungssystem muss entsprechend Sorge tragen, dass hier mehr Medienkompetenz geschaffen wird. Auch die Eltern sind in der Pflicht, ihren Kindern einfach mitzugeben, die Bedeutung, dass nicht alles, was man liest, wahr ist. Ne? Das blinde Vertrauen in die Medien, das ist nicht mehr gegeben. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass wir eine öffentliche Medienordnung haben, die es uns erlaubt, bestimmte, gerade die öffentlich-rechtlichen Medien, zu bewahren, die eine wichtige Rolle in der Produktion jener Informationen und deren Vermittlung hat, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt so wichtig ist. Ne? Ohne öffentlich-rechtliche Medien hätten wir nicht eine Basis, auf der wir zentrale Fragen der Verteilung von Gütern und Rechten in unserer Gesellschaft verhandeln können. Das heißt, hier ist noch vieles zu tun und vor allem zu schützen. Gleichzeitig bin ich aber sehr, sehr positiv, dass wir in der Lage sind, als Gesellschaft mit dem Phänomen der Desinformationen fertig zu werden.
Vielen Dank, Matthias,
Bitte
für das nette Gespräch. Wir verabschieden uns heute auf Österreich.
Jetzt müssen wir noch ein paar Wörter erwähnen, oder?
Oh ja, okay.
Kaiserschmarrn.
Kaiserschmarrn.
Tixo.
Surschnitzel.
Ja, Tixo ist gut.
Das musst du jetzt erklären, was das heißt.
Was Tixo heißt?
Ja, ich glaube schon.
Klebeband.
Ne? Tesafilm.
Klebeband, genau.
Obig spritzt.
Das ist auch gut, ja.
Sollen wir Sie das einfach selber googeln lassen, was das heißt?
Wir können ein Gewinnspiel machen vielleicht.
Oh ja.
Wir sagen drei Wörter und der uns als erstes die schickt, die Antworten.
Und was gibt es zu gewinnen?
Eine Zotterschokolade aus der Steiermark.
Ah, das können wir machen. Okay, also, ist Obig spritzt das Wort?
Ich würde sagen, Obig spritzt ist das erste Wort, ja.
Das müssen Sie uns schreiben an podcast@hans-bredow-institut.de. Ja?
Ja.
Noch ein Wort?
Noch ein Wort. Wie wäre es mit einer Eitrige?
Eine Eitrige mit einem Bugel.
Das ist gut.
Und ein 16er Blech.
Das ist fantastisch. Und das Lieblingswort.
Das sind aber drei Wörter, ne?
Ich würde sagen, das ist ein Konvolut.
Ja,
genau. Und dann das Lieblingswort aus dem Kärntnerischen, weil meine Mutter kommt aus Kärnten. Leipotschasen,
das kenne ich selber gar nicht. Da könnte ich selber mitmachen jetzt beim Gewinnspiel. Okay, also ich wiederhole die Wörter. Obig spritzt, das ist das erste. Dann das zweite. Eitrige mit einem Bugel und einem 16er Blech. Und das dritte sagst du nochmal?
Leipotschasen.
Genau. Man kann uns die Wörter einzeln schicken, oder?
Ja.
Also man muss nicht alle drei wissen und die ersten Einsendungen bekommen eine Zotterschokolade.
Jeweils eine Zotterschokolade.
Dankeschön. Ja, danke Matthias für dieses für das Gespräch. Ich würde sagen, pfiatti, würde ich jetzt sagen.
Servus.
Servus. Und abonniert den Bredocast auf iTunes oder Spotify. Und folgt dem Institut auf Twitter, @Bredow-Institut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.